What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Willkommen zur Demexco Sonderedition von What's Next Agencies, die in Kooperation mit dem Creativity Summit entstanden ist. Das Creativity Summit, das war dieses Jahr zum allerersten Mal auf der Demexco Bühne am Start und wurde initiiert vom BVDW und dem, dem Deutschen Digital Award. Das ist der Kreativ Award des BVDW. Anke Herbener auf der einen Seite, Vizepräsidentin des BVDW, und auf der anderen Seite Matthias Maurer, Gründer und Geschäftsführer von Larette, haben dieses wunderbare Baby ins Leben gerufen. Und zwar gemeinsam mit dem Demexco-Team, um dem Thema digitaler Kreativität eine Bühne zu geben. Und zwar sowas von eine Bühne mit ganz vielen großartigen SpeakerInnen. Die beiden haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, dieses wunderbare Format in einem Podcast zu verlängern, die Gespräche zu vertiefen. Ich habe dann einige spannende SpeakerInnen hier eingeladen in den Podcast und ihr kommt jetzt in den Genuss, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft der Agenturen zu hören. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Aber bevor ihr denkt, das ist hier zu Ende, nein, denn der Creativity Summit sucht für nächstes Jahr noch einen Sponsor. Das heißt, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt, meldet sich einfach bei Anke und Matthias. Viel Spaß! Lieber Burkhard, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist, dass wir ganz viel über den hoffentlich sinnstiftenden Einsatz von AI sprechen, zumindest für Agenturen und für Marketingverantwortliche. Und uns ein bisschen konkret vielleicht auch mit den Sachen, die ihr bei Mutabo macht, auseinandersetzen und du uns vielleicht auch an der persönlichen Lernkurve von dir, von Mutabo, teilhaben lässt. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Na, unbedingt. Also ich habe ja gesehen, als ich mich auf die Demexco vorbereitet hatte, dass du auf einigen spannenden Panels bist mit unterschiedlichen Leuten, Konstellationen. Und als wir uns dann austauschten, hast du auch erzählt, dass du ziemlich genau vor einem Jahr hier auf der Demexco euer AI-Tool auch gelauncht hast.
Und ich glaube, es war auch der 19.
Es war auch der 19.
Ich meine. Okay, also ziemlich genau ein Jahr. Damals gemeinsam mit Johannes, einen der beiden Gründer von Mutabo, standen wir auf der Tech-Stage und wir hatten auch zum selben Zeitpunkt das BVDW-Branding, also die Markeneigentümer der Demexco, für die haben wir auch das Branding gemacht. Und die sind auch unser erster Kunde für das Tool gewesen. Also war perfekt für uns, das auf der Demexco zu machen, weil der BVDW hat seine Brand gelauncht, alles war im Look mit unserem AI-Tool generiert und wir konnten es dann das erste Mal auch public zeigen.
Mhm. Perfekt, wir kommen gleich auch nochmal auf das Tool zu sprechen, aber erzähl nochmal in deiner Rolle als CDO bei Mutabo, ist ja eine inhabergeführte Agentur, eine der größten Designagenturen, wenn nicht die größte inhabergeführte, das weiß ich gerade nicht.
Inhabergeführt auf jeden Fall.
Inhabergeführt auf jeden Fall die größte, check.
Mit Abstand.
Mit großem Abstand. In deiner Rolle als CDO, als AI so ja bald 2 Jahre, ne, als das so auf die Agenda kam, was habt ihr gemacht? Was war dein Blick drauf? Wie seid ihr auch strategisch damit umgegangen, damit dann eben fast ein Jahr später sozusagen auch dieses erste Tool rausfällt, sag ich mal?
Große Frage. Also erstmal ist grundsätzlich ein Teil meiner Rolle, Innovationen aufzudecken und vor allem Innovationen zu finden, die unseren Kundinnen und Kunden im Alltag dann auch wirklich helfen. Und das ist ja immer so ein bisschen der Konflikt mit Innovationen, dass man gerade aus einer Agentur sich immer total Bock drauf hat, die neuesten Sachen zu machen und auszuprobieren. Aber dann diesen Step zu machen, brauchen unsere Kundinnen und Kunden das wirklich? Hilft ihnen das im Alltag? Das ist eigentlich immer die Hürde. Und das rauszufinden, ist ein wichtiger Teil meines Jobs. Und ich weiß noch, vor dem AI-Hype war ja der große Metaverse-Hype, wo ich mich auch mit beschäftigt habe. Und da hat man dann relativ schnell gemerkt, dass zwar ein riesiges Interesse da ist, aber dass die Kunden einfach nicht wussten, wofür sollen wir es wirklich einsetzen und wie hilft es ihnen auch im Alltag dadurch, neue Kundinnen und Kunden zu erreichen oder effizienter zu werden.
Ich glaube, Reichweite war auch ein Thema. Ne?
Reichweite war ein großes Thema. Aber was ich echt spannend fand, dass dieses Thema bei den Kunden irgendwie etwas ausgelöst hat, dass eine neue Offenheit für Innovation entstanden ist. Und die habe ich vorher die viele Jahre nicht gespürt. Also da ging es immer so um Optimierung, Optimierung, Optimierung. Aber Innovation wurde in Deutschland selten getestet. Aber mit dem Metaverse-Hype ist auf einmal so eine Offenheit entstanden, gleichzeitig aber auch so diese Ernüchterung, dass es ihnen nicht wirklich hilft. Und dann kam der AI-Hype und das war echt spannend, weil es ging ja mit ChatGPT so richtig los, dass wir dort eine Innovation hatten, die auf der einen Seite ganz viel disruptiert und neu macht, aber auf der anderen Seite super zugänglich und einfach ist, weil es einfach allen spürbar macht, wie es den Alltag erleichtert. Und das war für uns in der Agentur so ein Weg, dass wir uns dann natürlich schnell damit auseinandergesetzt haben, wie kann das unsere eigene interne Arbeit verbessern, erleichtern, beschleunigen, wie verändert oder vielleicht sogar gefährdet das unser Geschäftsmodell. Und so haben wir uns sehr früh damit auseinandergesetzt, weil einfach klar war, das verändert ganz viel, dass wir nicht sagen, okay, wie verhindern wir das, sondern wie kriegen wir ganz schnell die Skills aufgebaut und finden im besten Fall erstmal Wege, wie können alle bei uns im Haus das einsetzen, um besser, effizienter zu arbeiten, aber dann auch, wie können wir diese Technologie einsetzen, um Dinge umzusetzen, die vorher gar nicht möglich waren.
Ich glaube, ihr habt auch als wahrscheinlich die erste Agentur oder eine der ersten ein Prompt-Engineer als Stellenanzeige damals gesucht. Ne? Das war natürlich also marketingmäßig toll, aber war ja eben auch letztlich die Dokumentation, dass es mehr als eine Absichtserklärung ist, sondern wirklich dann auch der ernst gemeinte Schritt, dieses Upskilling, was du eben ja auch erwähnt hast.
Also die Credits kann ich mir dafür persönlich nicht aufschreiben. Das war Christian, ein anderer Geschäftsführer bei uns aus dem Haus, der das ausgeschrieben hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir die Ersten waren, aber lassen wir das gerne so stehen, dass wir die Ersten waren. Medien
hat es auf jeden Fall so aufgenommen.
Ja, das stimmt und war sogar bei der OMR-Keynote war das sogar auch drin. War echt überraschend.
Ja, habe ich auch gehört. Ja, hast du recht. Und dein Bereich als CDO, also hast du eine extra Unit, die sich jenseits des Tagesgeschäfts mit Innovationen auseinandersetzt? Oder sagt ihr, Innovation entsteht in den Teams, idealerweise im Tagesgeschäft, weil das ja ansonsten wahrscheinlich auch ein großes Investment wäre, als inhabergeführte Designagentur sich sozusagen einen solchen Orbit aufzubauen?
Du hast die Antwort schon gegeben.
Ja,
also meine Unit, wir sind so ungefähr 50 Menschen, die da drin sind und die können natürlich jetzt nicht alle nur basteln, das könnte sich keine Agentur leisten. Nein, also der Fokus ist schon, dass wir mit unseren Kunden richtige Projekte machen und wir haben dazwischen natürlich viele Menschen, die an Innovation interessiert sind, Dinge ausprobieren und dann auch einzelne Menschen, die da immer extrem vorpreschen und immer an den neuesten Dingen dran sind. Das AI-Team gestartet ist das, einmal mit einem Kreativdirektor, mit dem ich auch schon vor Mutaba viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe, der einfach immer an Innovation schon interessiert war und immer die neuesten Tools drauf hat. Also der steckt einfach in ihm drin. Und einem Werkstudenten, also der ganz frisch von der Uni kam und der jetzt glaube ich schon 3 Jahre bei uns ist, zwischendurch mal festangestellt war, dann wieder angefangen hat zu studieren, deswegen Werkstudent. Aber der hat schon vor dem AI-Hype ganz viel mit AI ausprobiert. Deswegen war das Wissen schon bei uns da. Und wir wussten so, okay, ist spannend, kann man was mitmachen. Und wir hatten einfach die richtigen Menschen zur richtigen Zeit da, die, als wir dann uns Fragen gestellt haben, wie könnten neue Produkte, Lösungen aussehen, waren wir direkt in der Lage, auch erste Prototypen zu bauen. Und wir versuchen so eine Kultur zu pflegen, dass diesen Menschen da keine Wege, also keine Steine in den Weg gelegt werden. Aber wir haben jetzt nicht so eine Unit, wo dann irgendwie die 3, 5, 10 Leute sitzen, die dann exklusiv das machen dürfen, sondern das muss einfach Teil der Unternehmenskultur sein. Und da sind wir dann eher sehr, ich glaube, du hast das gestern gesagt, opportunity-driven.
Also, ja, genau. Habe ich gestern gelernt im Podcast, fand ich gut.
Ja, also wenn sich das ergibt, dann ermöglichen wir das auch den Personen bei uns im Haus, dass die an sowas arbeiten. Aber wir überlegen auch dann immer sofort, wie kann das auch unseren Kundinnen und Kunden helfen? Mhm. Weil dafür sind Agenturen jetzt nicht so wie Startups, dass wir so Venture Capital im Hintergrund haben. Sondern es muss eben sehr schnell dann auch Kunden eine Lösung bringen, wodurch wir dann auch solche Aktivitäten refinanzieren können.
Burkhard, du hast vorhin auch gesagt, ihr habt euch als AI so aufkam, ne, so der AI-Hype, eben auch überlegt, welchen Impact hat das auf das Geschäftsmodell, Implikationen letztlich auch auf unser Angebot.
Ja.
Was würdest du sagen, weil ich habe noch nicht mit Designagenturen über AI gesprochen, deswegen freue ich mich total, dass wir diese beiden Dinge heute zusammenbringen. Mit Blick auf die Wertschöpfung, die ihr als Designagentur habt, was sind Dinge, wo du sagst, da müssen wir uns ehrlich machen, das wird in ein paar Jahren nicht mehr Teil dessen sein, wo wir die richtige Antwort darauf sind, sondern es wird automatisiert sein, es wird anders gelöst sein.
Also noch sind das natürlich alles.
Gleich noch zu der Frage, was dazu kommt, aber.
Noch sind das natürlich alles Hypothesen. Aber was wir sehen, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch wenig dann von Werbeagenturen zum Beispiel, Unser Geschäftsmodell die letzten Jahre beruht ganz stark darauf, dass man in Pitches die Idee macht, sich damit durchsetzt und dann am Ende das Geld verdient durch Produktion, gerade wenn man größere Etats hat. Und das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn die Produktion irgendwann in einer perfekten Welt komplett automatisiert ist. Das heißt, was verändert sich? Die Idee muss wieder den Wert bekommen und das verändert auch insofern, dass man die Idee ehrlich gesagt nicht mehr in Pitches verschenken darf. Das wird natürlich nicht in allen Fällen gehen, aber das halte ich schon für einen wichtigen Aspekt, dass wir uns dem Wert unserer Arbeit bewusst sein müssen. Wenn auch so Consulting ist ja immer so die Diskussion, dass wir eigentlich unsere Kunden viel mehr beraten müssen. Also den Shift, den ich sehe, ist, dass wir immer weiter weggehen von der Produktion und dem Basteln von Abformaten hin zu Beratung, Ideen entwickeln und diese dann aber auch entsprechend bezahlt zu bekommen.
Und sag mal, mit Blick auf Designagentur, was ich dann immer so als erstes im Kopf hat, ist, Kunden kommen zu euch, wenn sie eine Repositionierung starten wollen, wenn sie sich auch markenstrategisch neu ausrichten, wenn es ein Refresh, ein Rebrush, ich habe schon alles gehört, also Rebranding, also sozusagen, da ist alles dabei.
Wenn sie Re-anything.
Re-anything. dann ist sozusagen die Designagentur die erste Anlaufstelle. Oder ihr habt ja auch viel im Automotive-Bereich gemacht oder seid da sehr stark. Wenn es Messen gibt, wenn es sozusagen Experiences gibt, wenn es Stände gibt, was sind so die Themen, wohin entwickelt sich vielleicht auch das Angebot einer Designagentur ganz grundsätzlich gesprochen? Verändert sich das?
Also das ist mein Lieblingsthema.
Ja, oh, wie toll. Ich wusste ich gar nicht. Dann machen wir jetzt den Abzweiger, gönnen wir uns.
Ich bin zum Mund Harbor gekommen, weil ich war vorher immer in Digitalagenturen und dort wurde man immer dann angefragt, wenn die Kunden schon wussten, wo die Reise für sie hingeht. Und es ging eigentlich nur darum, dass man irgendeine Art von digitalem Produkt, digitalen Erzeugnis für sie zu einem guten Preis on Strategy umsetzen soll. Mhm. Und man hat sich natürlich dann geärgert, gerade, also ich arbeite immer sehr strategisch und hat gesagt, so, naja, okay, habt ihr mal das oder das überlegt? Aber dafür war man schon viel zu spät dran. Und als ich die beiden Gründer, Johannes und Heinrich von Mutabor kennengelernt habe, hatten wir genau diese Diskussion. Und das fand ich sehr spannend, dass Designagenturen ganz am Anfang des Prozesses stehen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich bin gerade unzufrieden, wie ich wahrgenommen werde oder wie wir positioniert sind, dann geht man erstmal zu einer Designagentur. Und das war für mich die Motivation zu sagen, so, es wäre doch gut, direkt am Anfang des Prozesses schon mit am Tisch zu sitzen mit einem digitalen Mindset, weil man startet dort ja eine Transformation mit den Unternehmen. Und jede Transformation heute ist eine digitale Transformation. Also wäre es doch ganz gut, als digital denkender Mensch dann schon am Tisch zu sitzen und nicht erst 2 Jahre später, wenn dann irgendwann die Umsetzungsagenturen fürs Digitale angesprochen werden. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung gar nicht schädlich ist für Designagenturen mit AI, sondern es wird einfach viel wichtiger, dass wir die strategische Arbeit noch mehr nach vorne bringen. Also wir sind ja, also gestalten können ja alle Agenturen in irgendeiner Form oder sich im Zweifel gute Designer dazu buchen. Das, was uns am Ende differenziert, ist, dass wir Transformationsarbeit für die Marken leisten, dass wir immer aus einem strategischen Gedanken herauskommen, der hilft, Unternehmen langfristig erfolgreicher zu machen. Das ist im Kern das, was wir tun. Und das mündet dann manchmal in einem schönen Logo und im Designsystem, was dann gut anwendbar ist. Aber unsere Arbeit dreht sich eben immer genau darum. Und dann gibt es natürlich auch Aktivierungsmaßnahmen, wo man sagt, da muss dann die Marke erlebbar werden. Also du hast jetzt von Messegesprächen gesprochen. Das können aber auch digitale Maßnahmen sein oder. Also im Kern dreht sich immer darum, wofür steht eigentlich die Marke und wie transportieren wir das entweder nach innen oder nach außen zu den Kunden, machen es maximal gut erlebbar.
Du hast vorhin gesagt, wir dürften eigentlich künftig in Pitches auch nicht mehr unsere Idee herschenken. Was glaubst du denn, also könnte es auch sein, dass wir in Zukunft reine Strategie-Pitches erleben?
Ich habe damit auf jeden Fall gute Erfahrung, weil das sind ja Prozesse, da geht es jetzt, worüber wir gerade geredet haben, geht es ja nicht einfach nur darum, dass man ein hübsches Logo gemacht hat und da sagt man, du kriegst den Job, weil du irgendwie jetzt gerade die bessere Idee hattest für ein Zeichen oder schöner in Photoshop, Figma oder sonst wie irgendwelchen Tools arbeiten kannst. Was ich sehe, ist, dass man eigentlich ein Team, was sehr professionell ist und Prozesse drauf hat, sich holt. Insofern, ja, ich sehe das Strategische, ich sehe aber vor allem die Expertise, die die man aus meiner Sicht in so einem Pitch herausstellen sollte. Also hat man Erfahrung da drin, was man tut? Und wenn wir in Pitches gehen, sind ganz oft die Bausteine, dass wir natürlich einmal unsere Referenzen zeigen, aber dann auch einen Fokus darauf legen, welchen Impact hatte das Ganze? Wie sind wir vorgegangen? In welcher Reihenfolge sind wir vorgegangen? Und dadurch, dass wir in der Regel Transformationsprojekte haben, die bis zum C-Level gehen und alle Abteilungen in mehr oder weniger betreffen, ist es auch ganz wichtig, Stakeholder-Management drauf zu haben. Also wie sorgen wir dafür, dass die Abteilung, die jetzt mit uns, die uns einlädt bei einer Ausschreibung, wie sorgen wir dafür, dass die auch das Vertrauen haben, mit uns Partner zu haben, die das nicht zum ersten Mal machen und nicht mit ihnen herausfinden, wie das geht, sondern dass wir in der richtigen Reihenfolge Menschen abholen, in den richtigen Reihenfolgen auch Bedürfnisse aus dem Unternehmen erfragen, dann helfen, das in den Prozess einzuarbeiten, dass es auch angenommen wird. Weil, das muss ich dir jetzt nicht sagen, am Ende sind so Projekte nur dann erfolgreich, wenn das Unternehmen es auch mitträgt und es fängt halt innen an. Deswegen legen wir da sehr großen Wert drauf, die Professionalität und die Erfahrung, die wir haben, unseren Kundinnen und Kunden oder potenziellen Kundinnen und Kunden zu zeigen. Und da habe ich auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen mit, dass das ist so die Basis. Wenn man da überzeugt, ja, dann kannst du noch eine gute Idee haben, aber das kommt dann in der Regel danach.
Mhm, absolut, also würde ich sofort so unterschreiben und würde mich auch freuen, wenn es noch stärker wieder in die Richtung geht. Alles andere ist ja immer so ein bisschen Lucky Punch, nur den einen Tag allen die bessere Idee oder die besseren Freelancer am Start gehabt.
Denn, ja, selbst die beste Idee im falschen Moment erzählt, verpufft.
Genau.
Also, wenn du dann vorm Mittagessen pitcht und alle sind hungrig.
Ja, genau. Das ist ein bisschen Glücksspiel und eigentlich ja. Das, was wir tun, sollte nicht Glücksspiel sein. Das glaube ich auch. Jetzt mal zu eurem AI-Tool. Also du hast vorhin erwähnt, ihr habt das sozusagen im Zuge des Rebrandings für den BVDW gemacht. Das ist ja letztlich ein Tool, was, ich sag mal, trainiert und gefüttert mit ganz vielen Bilddaten hilft, so eine Art Bildgenerator zu sein. Was heißt Art? Es ist ein Bildgenerator, um sich von, ich sag mal, Lizenzen und Stockfotografie zu lösen, aber nicht nur um Kosten zu sparen, sondern vor allem um einen coolen, markentypischen Look zu erzeugen, der immer wieder, ich sag mal, nachahmbar und ist, oder? Habe ich das jetzt so richtig, so einigermaßen unfallfrei?
Ja, also es gibt ganz viele Benefits, die da drin stecken und Insights aus der Arbeit als Markenagentur. Beim BVDW war insofern das Spannende, das war natürlich ein mega kleines Projekt für uns. Das war jetzt nicht wirtschaftlich ein großes Thema, aber es war natürlich spannend, weil es eine große Sichtbarkeit hat. Und wenn man solche Projekte macht, dann weiß man immer, und also in einem Pitch oder in der Ausarbeitung bauen wir als Designagentur natürlich immer die perfekten Welten, wie die Webseite dann aussieht und überall ist jedes Bild kuratiert. Die Realität, und jetzt bleiben wir mal beim BVDW, die haben natürlich jetzt nicht für alles Fotografen, Illustratorinnen, die sie dann für jeden Content-Beitrag haben. Und die haben eine Masse an Content. Deswegen sehen halt die meisten Verbände und Vereine aus wie Grütze, weil die für alles dann Stockbilder nehmen oder irgendwas. Und wir hatten genau die Diskussion, bevor wir die erste Präsentation unserer Designrouten hatten, wo ich meinte, okay, das sieht jetzt alles total abgefahren aus. Aber das wird doch nach einer Woche nicht mehr so aussehen. Also wir müssen noch da echten Content reinnehmen. Und dann sind so ein paar Sekunden ins Land gegangen und dann haben wir uns gefragt, okay, aber wir hatten für die eben diese AI-Welt, die man jetzt sieht, so diese futuristische Welt, artifizielle Welt entwickelt. Und haben uns dann gefragt, oder können wir irgendwie irgendeine KI so hinbiegen, dass dann das Team vom BVDW, wo halt keine Designerinnen und Designer arbeiten, wo die einfach nicht daraus ausbrechen können. Und ich hatte das ja vorhin erzählt, und dann hatten wir eben so ein paar Nerds, die sich schon früh damit beschäftigt hatten, die dann meinten so, ja, vielleicht geht das. Und das war die Idee. Und so ist das entstanden, halt aus dem Gedanken, mittelgroßes Unternehmen, haben gar nicht die Kapazitäten, haben gar nicht das Geld dafür, jetzt für alles eine individuelle Bildwelt zu machen. Und dann hat es einfach funktioniert. Und dann haben wir natürlich weitergedacht, dass diese Situation hat in fast jedes Unternehmen auf dieser Welt. Also selbst wenn du jetzt die größten Brands nimmst, dann können die ja nicht für jede Aktivität, für jeden Newsletter, für jede interne Präsentation immer individuelle Bilder haben. Das sind vielleicht ganz wenige High-Fashion-Luxury-Brands, die das Budget dafür haben. Aber die allermeisten müssen entweder Content recyceln, den sie einmal produziert haben, oder müssen dann eben auf Dinge ausweichen, die so ähnlich aussehen. Oder haben sich vielleicht eine Bildwelt gegeben, die bewusst mit Stock mixbar ist, was dann dazu führt, dass sie sehr austauschbar ist, weil und man so aussieht wie alle anderen. Und da ist es so, es hat so eine Glasscheibe nach der anderen geklärt, wo wir dachten, wow, das ist doch wirklich das, wo KI einen großen Benefit hat. Und dann hatten wir natürlich die Diskussion, schaffen wir dann damit Konkurrenz für unsere Partner wie Fotografinnen, Illustratoren, haben dann aber auch nochmal weitergedacht und auch mit vielen Kundinnen und Kunden geredet. Und das war ein anderer wichtiger Insight, dass gar nicht alle das jetzt loswerden wollen, sondern auch schon vor der Zeit von KI haben Unternehmen eigentlich nur so für 20% ihrer Aktivitäten mit Artists, mit Agenturen zusammengearbeitet, nämlich so für ihr Key Visual, wenn du eine Kampagne machst, die wichtigsten Motive, aber eben nicht für 100% deiner Touchpoints, sondern eher so für 20% der wichtigsten. Mhm. Und der Rest wird dann eben adaptiert davon oder gemischt mit sowas wie Stock oder Dinge, die komplett off sind. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist doch super, die Welt tickt eh schon so. Wir müssen eigentlich nur für diese 80%, darauf müssen wir uns konzentrieren. Und dann höre ich gleich mit meinem Monolog auf.
Nee, alles gut, ist doch, darum bist du hier.
Dann haben wir noch was Spannendes dabei rausgefunden, nämlich wenn man sich professionelle Briefings anguckt, wenn eine Marke, wenn eine Brand eine Markenagentur brieft, dann merkst du an den Briefings ganz oft, ob dort eine Person ist, die das nicht zum ersten Mal macht, weil dann steht sowas drin wie, entwickelt uns eine einzigartige Bildwelt, aber sorgt dafür, dass es auch mit Stock mixbar ist. Also dann weißt du, die sind schon mal durch diesen Pain gegangen.
Der Check ist da.
Genau. Und das war dann der nächste Insight, wo wir gemerkt haben, wenn du weißt, ich werde später diese 80% mit KI dann skalieren oder umsetzen, dann kannst du eine komplett unique Bildwelt entwickeln. Und das war vorher unmöglich. Also du kannst eine komplett einzigartige Welt mit irgendwelchen Artists entwickeln oder das dann in die KI trainieren und dann für 100% deiner Touchpoints durch KI on demand produzieren. Das war vorher nicht möglich und das ist total abgefahren. Und das macht dann auch Marken auf einmal von der Qualität besser, viel konsistenter. Und du kannst als Marke auf einmal da rein investieren, dass du nicht nur zum Beispiel für eine Farbe stehst oder dass dein Logo geprägt wird, sondern deine ganze Bildwelt, dein ganzes Universum kannst du komplett konsistent spielen. Und da sehe ich eben eine sehr, sehr hohe Relevanz für Marken und Designagenturen. Also diese Technologie hilft uns das, was wir schon immer machen und dann bis zur Pitch-Präsentation in Perfektion hinbekommen, komplett in die Unternehmen reinzutragen.
Ist denn, wie ist euer Erlösmodell mit Blick auf so ein Bildgeneratoren-Tool? Also macht ihr dann eine Lizenz? Geht es dann um Nutzungsgebühren?
Ja, im Grunde haben wir vorne die klassische Agenturleistung, dass wir arbeiten dort in Sprints, um das so ein bisschen zu vereinfachen vom Angebotsmodell, dass wir für das Training der KI einfach als Agentur bezahlt werden, die Zeit. Und danach lizenzieren wir das an die Kunden, dass sie dann für die Nutzung, also das ist dann die Rechenzeit von den GPUs drin und eben die Nutzungslizenz von dem trainierten KI-Modell. Und das können sie dann lizenzieren, aber dann so viel damit generieren, wie sie möchten.
Und wie viel Trainingsdaten brauche ich als Unternehmen, damit das einigermaßen passt, was da hinten rauskommt?
Also die diplomatische Antwort ist immer depends, aber es ist viel, viel weniger, als man denkt. Am Anfang dachten wir auch so, wir müssen jetzt tausende Bilddaten reinmachen. Das ist eher so in einem zweistelligen Bereich, was du an Motiven brauchst. Und also es sind meistens so um die 30 bis 50 Motive. Was wir gelernt haben, ist, wenn wir die KI trainieren, es ist besser, wenige Bilder zu haben, die perfekt sind, die sehr präzise der KI sagen, so sehen Gesichter aus, so sind die Farbtöne, als viele zu haben, die so okay sind. Also du brauchst wenige sehr gute Trainingsdaten, dann bekommst du bessere Ergebnisse, als wenn du viele durchschnittliche Daten hast.
Und jetzt mal so ganz praktisch gedacht, ich nehme jetzt diese 50 Bilder und was genau heißt dann trainieren? Also das heißt ja wahrscheinlich nicht einfach nur reinlesen, sondern du sagst dann, bei diesem Visual geht es um die Farbwelt. Da ist das und das und das gut gelöst. Bitte diese Art von Perspektive oder so. Also das heißt, das ist so richtig, als wenn du Fotos taggst und dann jedes Mal sagst, hier bitte das berücksichtigen, hier bitte das. Kann man sich das so vorstellen?
Also das könnten jetzt unser AI-Team deutlich besser beantworten, aber im Grunde wählst du Bereiche aus und erklärst der KI, dass es jetzt übrigens, also wenn du zum Beispiel ein konsistentes Gesicht haben möchtest, dass du immer die gleiche Person in deinen Bildern haben willst, dann gibst du ihr eben der KI Input von diesem Gesicht aus mehreren Perspektiven und markierst das eben in dem Bild, sodass die KI versteht, so, ah, okay, das ist jetzt das Gesicht, das soll ich immer wieder reproduzieren.
Und ist den Kunden bewusst, weil alle sind natürlich fasziniert von der Idee, was jetzt alles möglich ist, was sie alles an Budget auch sparen können, dass es erstmal bedeutet, ein hohes Invest einzugehen, wenn man sich wirklich substanziell mit AI auseinandersetzt? Wie ist da so dein Eindruck?
Ja, das war jetzt in dem letzten Jahr eine riesige Lernkurve. Also wir sind am Anfang, und das würde ich eher als eine Stärke sagen, recht naiv reingegangen, dass wir erstmal diese Lösung gezeigt haben. Aber uns war bewusst, dass dann schon Hürden in den Unternehmen kommen, das dann auch produktiv einzusetzen, also wirklich dann Kampagnen oder damit zu schalten. Das heißt, das, was dann dazugekommen ist, sind die ethischen Fragen, die man erstmal beantworten muss. Also das sind dann auch meistens unsere direkten Ansprechpartner, die dann sagen so, passt das denn zu unserer Brand, wenn wir jetzt künstlich generierte Menschen, also Gesichter zeigen? Wollen wir das? Passt da, akzeptieren das unsere Konsumenten? Wollen wir da offen drüber reden oder versuchen wir das zu verschleiern, dass wir KI einsetzen? Solche Fragen kommen, die müssen beantwortet werden. Dann kommen rechtliche Fragen, also wo kommen diese Bilder her? Wo kommen die Trainingsdaten her? Wir haben von Anfang an für uns einen sehr klaren Kodex gehabt, dass wir gesagt haben, wir nutzen nur lizenziertes Trainingsmaterial. Und in unserem Fall ist es ja ganz oft, dass entweder die Marken schon was haben oder wir dann mit Artists arbeiten. Das heißt, wir haben mit denen dann auch immer ganz klare Agreements, dass sie wissen, das Material, was wir jetzt nehmen, nutzen wir fürs Training, um neue Dinge zu entwickeln.
Macht ihr das, wenn ihr jetzt Bilder einkauft, von vornherein so, dass ihr bei der Bildlizenzierung schon abklärt, wir werden später für AI-Trainings nutzen?
Also wenn du jetzt über Bilder einkaufst in so Stockseiten oder sowas meinst, da gibt es mittlerweile welche, die da, wo du eben die AI-Lizenz mitholen kannst. Meistens haben wir aber komplett individuelle Projekte, sodass wir mit den Illustratoren oder Fotografinnen zusammenarbeiten. Und dadurch, dass das Feld noch so neu ist, ist das natürlich dann jedes Mal eine Diskussion, die Menschen noch nicht gewohnt sind, geführt zu haben. Und also teilweise auch sehr emotionale Diskussionen. Also das kostet dann natürlich Zeit, das zu machen. Da ist uns aber eben wichtig, den Menschen auch zu erklären, dass es jetzt eben nicht darum geht, ihren Job abzuschaffen, sondern das Future-Ready zu machen und dass sie Teil davon sind. Und dann kommen die ganzen technischen Themen. Also wo sind denn diese, also wo arbeitet die KI? Was passiert mit den Unternehmensdaten? Wenn du eine Kampagne entwickelst oder eben Bildmotive entwickelst, sollen die natürlich vorher nicht leaken. Wir haben das Ganze deswegen so aufgesetzt, dass es DSGVO-konform ist. Also dass wir geschlossene Server haben, die in Deutschland stehen, wo niemand drauf zugreifen kann. Das muss dann aber auch eine IT erstmal abhaken, dass sie sagen, alles klar, das wollen wir. Wenn du jetzt Automobilkonzerne nimmst, da reicht DSGVO nicht. Dann muss das bei denen im Intranet laufen. Das heißt, die Technologien, die du einsetzt, müssen eben auch selbst gehostet werden können. Dann kommt die nächste Hürde. Was sind das für Technologien? Das sind dann meistens die Open-Source-Modelle. Wenn man dann in die Base-Models, jetzt wird es sehr technisch, wenn man dann in die Base-Models reingeht, niemand kann reingucken, womit die trainiert wurden. Also sind die nur mit lizenziertem Material trainiert? Sind die mit unlizenziertem Material? Und da kommt man immer mehr in Grauzonen, was sehr undeutsch ist, weil man hat nicht diese hundertprozentige Sicherheit.
Grauzonen nicht so wohl.
Ja, also man hat natürlich, egal was man jetzt nimmt, also Stable Diffusion war jetzt die letzten Jahre sehr groß, dort kann man sich dann die Commercial-Lizenz kaufen und da muss man ganz fest dran glauben, dass das okay ist, dass sie diese Commercial-Lizenz verkaufen. Oder wir haben zum Beispiel auch eine Versicherung, eine Schadensabwehrversicherung, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass dann jemand generieren ein Bild und das sieht dann, da findest du dich dann wieder, dann ist da auf einmal eine Kim drauf und du sagst, jetzt verklage ich aber das Unternehmen, was das macht. Für diese Fälle haben wir dann eine Versicherung, die ähnlich funktioniert wie eine Autoversicherung, dass wenn der Fall eines Unfalls oder eben eines Schadens passiert, dass die Versicherung greift. Das sind alles Methoden, die gab es so vorher nicht.
Ja, total. Das heißt, mir war nicht bewusst, dass es eine Versicherung in dem Bereich schon gibt.
Ja, wissen noch nicht viele, aber das ist ja ein mega Case für Versicherung.
Diese ganze Cybersecurity-Versicherung. Wahnsinn.
Ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber auf jeden Fall gibt es das und das kann ich auch empfehlen, weil all diese Sachen helfen natürlich in diesen grauen Bereichen, mehr Vertrauen zu schaffen, dass die Unternehmen, die Interesse daran haben, das zu nutzen, mehr Sicherheit zu bekommen. Nur das Allerwichtigste ist, und also es gibt noch x weitere Hürden, die man durchlaufen muss, das Allerwichtigste ist, ein gutes Expectation Management bei den Kunden zu machen und extrem ehrlich damit umzugehen, was wir versprechen können und was nicht. Also so dieses, alles kein Problem, macht einfach, das glaubt dir einfach keiner und das fällt einem auch nur auf die Füße. Deswegen ist es umso wichtiger, in diesem Bereich gut zu beraten und aber dann eben auch Lösungen zu entwickeln, wie jetzt dieses Versicherungsbeispiel, das höre ich immer wieder, dass das viele noch gar nicht auf dem Zettel haben, aber das wendet zumindest den Schaden dann von den Kunden ab, sodass jemand anderes das covern kann.
Burkhard, letzte Frage, so mit Blick auf What's Next. What's Next Agencies heißt ja der Podcast, aber mich interessiert die Frage, What's Next auch an Tools, vielleicht an Produkten, an Lösungen? Also arbeitet ihr gerade schon an etwas anderem, was du vielleicht schon ein bisschen linken kannst?
Die Vision, die hinter dem Ganzen steckt, basiert auch auf dem, was eigentlich Markenagenturen schon seit jeher machen. Wir entwickeln ja Guidelines, wie eine Marke konsistent geführt wird. Und klar, es gibt Guidelines für Bilder, aber es gibt noch Guidelines für tausend andere Dinge. Und wir haben die Meinung, dass diese Guidelines sind eigentlich nur eine Zwischenstufe und KI kann dafür genau diese Lösung sein. Weil das Problem von Guidelines ist, die sind von Profis geschrieben und können eigentlich auch nur von Profis richtig gut angewendet oder von Menschen, die jetzt zum Beispiel Design studiert haben oder ein geschultes Auge haben. Deswegen, ich sehe die Zukunft da drin, dass es irgendwann diese Guidelines nicht mehr gibt, sondern dass wir als Markenagenturen die Maschine konsistent trainieren, sodass dann Anwenderinnen und Anwender nur noch sagen müssen, was sie wollen und dann den passenden Content on-brand bekommen. Das nächste, wo wir jetzt gerade dran arbeiten und das haben wir jetzt schon mit den ersten Kunden umgesetzt, ist ein ganz simples Text-Tool, wo du einen Translator hast. Sieht ein bisschen aus wie DeepL, das nutzen wahrscheinlich die meisten, dass du links einen Text reinwirfst und rechts bekommst du ihn in deiner Tone of Voice direkt übersetzt. Mhm. Super einfaches Tool und es ist im Grunde der gleiche Insight wie bei dem Bild-Tool, dass du das im Grunde jeder kann texten, jeder kann, oder fast jeder Mensch kann schreiben und fast jeder Mensch kann lesen. Aber ein Händchen dafür zu haben, die richtigen Worte zu nehmen, damit es on-brand ist, das ist eine Kunst, die beherrschen nicht so viele, was auch okay ist. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn du als Marke auch konsistent sprechen möchtest. Und da machen wir im Grunde genau das Gleiche, dass wir die KI trainieren, was sind die Do's und Don'ts der Marke, wie sie spricht in unterschiedlichen Fällen und dass sie das dann genau übersetzt, sodass du einfach als User deinen Input reingibst und dann eben einen passenden Text, der in der richtigen Sprache formuliert ist, rauskommst. Und ich glaube, das wird auch da wieder Kundinnen und Kunden im Alltag total helfen für Dinge, wo sie sonst auch nicht eine Agentur gebrieft hätten, sondern da wäre einfach die Marke dann inkonsistent gewesen und niemand ändert was.
Aber eine tolle Vision. Also danke, dass du das zum Schluss auch nochmal geteilt hast, ne? So mit diesem Blick drauf und ich finde, der macht auch nochmal deutlich, wo künftig auch der Schwerpunkt der Wertschöpfung in Agenturen liegt. Und du hast das vorhin schon gesagt, es ist die Beratung, es ist die Expertise, es ist ein zutiefst strategisches Verständnis, es ist die Liebe zu Marken und es ist dann natürlich nach wie vor auch die Idee, wie du gesagt hast, so ein Logo fällt ja nicht vom Baum oder ist ein Lucky Punch oder was auch immer. Deswegen finde ich das nochmal einen ganz, ganz tollen Ausblick. Ich freue mich schon auf die Produkte, die wir vielleicht in einem Jahr wieder besprechen. Danke dir, Burkhard.
Danke dir.
A Hype 1000 Production.